Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed, "I found Nirvana! I win!" They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und den Umständen entsprechend besonderen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und diese NBA hat einen neuen Champion 2023. Die Denver Nuggets schlagen Miami in Spiel 5 mit 94 zu 89. Gewinnen die Serie mit 4-1 und krönen sich zum Meister. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und mir virtuell gegenüber sitzend Julius Schubert. Julius, Denver hat's gemacht.
Denver hat's gemacht. Wunderschönen guten Morgen. Ja, dann würde ich doch direkt mal meine Headline starten. Und zwar herzlichen Glückwunsch an die Denver Nuggets zum Gewinn ihrer allerersten NBA Championship, krönen hier einen sehr, sehr dominanten Playoff-Run, bei dem sie gegen keinen der Gegner große Probleme hatten und das Spiel heute wieder gewinnen konnten. Und ja, wir schauen uns das jetzt ein bisschen genauer an, was da passiert ist, aber wollen uns natürlich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, so ein bisschen die Nuggets im Großen und Ganzen zu loben, weil ich auch denke, dass dieses fünfte Spiel der Serie jetzt analysemäßig nicht mehr so krass viel hergibt und wir nicht mehr so krass besonders viel Neues gelernt haben über beide Teams. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, da lässt sich jetzt nicht so besonders viel rausholen aus diesem Spiel.
Ja, glaube ich auch. Das können wir den Analyseteil hier jetzt zu Spiel 5 einigermaßen kurz und knackig halten. Meine Headline, die ich mitgebracht habe: Denver trifft nichts und gewinnt trotzdem. Das war so ein bisschen die Story des heutigen Spiels. Denver hat nur 5 seiner 28 Dreier getroffen. Das sind 18%. 13 von 23 Freiwürfen. Das sind 56,5%. Am Ende aber trotzdem dieser 5-Punkte-Sieg, dieses 94 zu 89. Es war kein schönes Spiel. Es war ein zum Teil wildes Spiel. Es war eine Defensivschlacht, ein Dogfight, wie die Amis so schön sagen. Miami am Ende mit einem Offensivrating von 93,7 laut Cleaning Glass in diesem Spiel. Denver bei 97,9. Das ist das 4. beziehungsweise das 8. Percentile. Also ja, es hätte sicherlich attraktivere Enden gegeben für eine Playoff-Serie, eine Finals-Serie und auch im Falle der Nuggets jetzt für einen Championship-Run. Aber ich denke mal, das wird Denver im Endeffekt egal sein. Lass uns in aller Kürze über dieses Spiel sprechen. Es war ein Spiel, in dem es Miami wieder nicht geschafft hat, ja, von ihren Superstars angeführt zu werden. So hat sich das anhört, offensiv gesehen. Bam Adebayo hatte eine bärenstarke erste Halbzeit mit 18 Punkten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Im ersten Durchgang hat insgesamt 44 Minuten gespielt, am Ende bei 20 und 12, aber halt wieder 9 von 20 aus dem Feld. Jimmy Butler über ganz, ganz weite Strecken der Partie wieder nicht der aggressive, auf den Korb fixierte Jimmy, den wir kennen und lieben und den es wahrscheinlich gebraucht hätte, um in dieser Serie eine größere Chance zu haben. Jimmy beendet das Spiel mit 21 Punkten. 5 von 18 aus dem Feld, hat dann im vierten Viertel plötzlich 2 Dreier plus die 3 Freiwürfe nach einem sehr, sehr fragwürdigen Foul von Aaron Gordon, was wahrscheinlich eher ein Offensivfoul war, was gechallenged wurde und aber nicht zurückgenommen wurde, was mich sehr überrascht hat. Ja, also Jimmy war dann im vierten Viertel plötzlich mal da für ein paar Minuten, aber es war einfach insgesamt zu wenig. Die Miami-Rollenspieler, ja, Gabe Vincent 3 von 13, Kyle Lowry 4 von 13, wieder, wir haben nach Spiel 4 drüber geredet, das hat sich bei Kyle Lowry irgendwie viel nach mehr angefühlt, Und auch heute wieder, er hat seine vier Field Goals waren allesamt Dreier, vier seiner 9 Dreier getroffen. Am Ende dann aber eben doch nur, in Anführungszeichen, 4 von 13. Wobei, die Anführungszeichen können wir weglassen. Nur 4 von 13. Max Drews, einen seiner 6 Dreier getroffen. Gabe Vincent, keinen seiner 4 Dreier getroffen. Ja, es war einfach offensiv wieder zu wenig. Sodass, zurück zu meiner Headline kommend, sich Denver erlauben konnte, wahnsinnig schlecht zu treffen aus dem Feld. Und vor allem von jenseits der Dreierlinie und von der Freiwurflinie. Und dieses Spiel am Ende aber trotzdem zu gewinnen, weil die Offense nicht schön war heute, aber dann eben doch ausreichend, um mehr zu scoren als Miami. Und so stehen wir jetzt mit einem 5-Punkte-Sieg und einem 4-1-Sieg in Summe. Was sind deine Gedanken jetzt zu diesem Spiel 5, bevor wir dann, wie gesagt, in aller Ausführlichkeit unsere Lobeshymne auf die Denver Nuggets singen werden?
Ja, Miami, fantastisch ins Spiel reingestartet. Man lag zwar im ersten Viertel direkt 7 Punkten hinten, hat dann aber sehr früh reingefunden und konnte sich dann auch selber an einigen Punkten auch eine 9-Punkte-Führung erspielen und hat eigentlich den ersten Durchgang kontrollieren können, ein paar gute Adjustments gemacht. Wir haben zum Teil eine Menge Zone-Defense gesehen. Sicherlich begünstigt davon, dass Nikola Jokic früh Foul-Probleme hatte, früh sein zweites Foul gesehen hat, raus musste und wir halt die Andre Jordan-Minuten gesehen haben. Drei Minuten an Zahl in den NBA Finals, dass man sich mal überlegen muss.
Das war echt, ich dachte kurz, ich sehe nicht richtig. Hast du, also zu dem Zeitpunkt hatte Aaron Gordon auch schon 2 Fouls? Und ich bin mir nicht sicher, ob Jeff Green auch schon 2 Fouls hatte. Ich vermute schon. Also, weil wenn Jeff Green nicht auch schon 2 Fouls gehabt hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass Michael Malone gesagt hätte, du, DeAndre, ab. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. DeAndre Jordan in seinen 3 Minuten -2. Er hatte sogar einen Block. Ich glaube, seine erste Aktion war direkt ein Block. Aber klar, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass man DeAndre Jordan in einem Finals-Spiel eigentlich nicht so gerne auf dem Feld haben würde.
Ja, und es war dann natürlich die ultimative Einladung für Miami, zurück zu dieser Zone-Defense zu gehen, die man im Spiel davor überhaupt nicht gesehen hat und weil sie halt im Spiel davor überhaupt nicht funktioniert hat. Und bei der ist Miami dann auch streckenweise geblieben, als Nikola Jokic zurück aufs Parkett gekehrt ist. Dann natürlich mit weniger Erfolg und dementsprechend auch weniger Zone dann gesehen im weiteren Verlauf des Spiels. Aber das war ein ganz gutes Mittel heute wieder für Miami. Man hat ein bisschen was an der Coverage gegen Jamal Murray geändert. Jamal Murray wieder gestruggelt, nur 6 von 15 aus dem Feld. Auf der anderen Seite natürlich wieder 8 Assists gemacht, aber halt auch 6 Turnover. So ein bisschen als Unterschied zu seinem letzten Spiel, wo er ein sehr, sehr gutes Assist-zu-Turnover-Ratio hatte. Aber man ist weg von dieser sehr aggressiven Perimeter-Defense gegen ihn, wo man ihn geblitzt hat, getrappt hat, gedoppelt hat, teilweise in ihm so krass viel Aufmerksamkeit gegeben hat. Wir haben eine High-Drop-Defense gesehen, vorrangig, also auch weg so ein bisschen von dieser Switching-Defense mit Bam Adebayo. Das hat wunderbar funktioniert. Man hat erneut Full-Court-Defense gespielt, gegen wen auch immer von Denvers Seite aus dem Ball quasi nach vorne gedribbelt hat. Das war schon ganz ordentlich. Und Miamis gute Defense hat sich eigentlich durch das komplette Spiel gezogen. Man hat die Nuggets bei 94 Punkten gehalten, was nicht sehr viele Teams geschafft haben in diesen Playoffs gegen dieses Denver-Team mit der besten Offensive der NBA. Also an der Verteidigung hat es nicht gelegen. Sicherlich auch sehr viele Wide-Open-Dreier auf Denvers Seite nicht gefallen und du hast die Freiwürfe schon angesprochen. Also das war jetzt natürlich nicht alles nur überragende Miami-Defense, aber man hat defensiv den Job gemacht, den man machen musste. Und der Grund, warum es halt nicht gereicht hat, war mal wieder die Offensive. Und die ist das ganz große Problem gewesen Miamis in dieser Serie, dass wir hier über ein Team reden, was eine One-Man-Show war, solange Jimmy Butler fit war. Und es war okay, dass es eine One-Man-Show war, solange Jimmy Butler fit war, weil Jimmy Butler fit war. Und ein fitter Jimmy Butler ist einer der 5, 6 besten Spieler der NBA in meinen Augen. Und es war auch heute wieder sehr klar zu erkennen. Und ich habe ein Video dazu, was jetzt heute, dann heute Nachmittag auch rauskommt. Jimmy Butler ist leider nicht in der Nähe von 100% gewesen in dieser Serie. Wenn er was probiert hat, hat es nicht funktioniert. Er hat deutlich weniger probiert aufgrund dieser Verletzung. was diese, und wir haben das in der letzten Folge, das müssen wir jetzt nicht nochmal durchkönnen, aber wir haben es in der letzten Folge angesprochen, das löst eine negative Kettenreaktion aus auf das gesamte Team, dass Spieler mehr machen müssen, dass seine Kollegen mehr machen müssen, als sie machen sollten, mehr Würfe nehmen, mehr Touches bekommen, größere Aufgaben in der Offensive haben, als sie eigentlich haben sollten, weil sie nicht so gut sind. Spieler wie Caleb Martin, Spieler wie Duncan Robinson, Spieler wie Max Strus, wie Gabe Winston, Bam Adebayo, Kyle Lowry im jetzigen Stadium seiner Karriere, das sind ordentliche Spieler, aber das sind keine Spieler, die große, große Aufgaben in der Offensive übernehmen sollten, die sehr, sehr viel selber kreieren sollten, gerade die nicht gedrafteten Rollenspieler, um da jetzt vielleicht jemanden wie Adebayo noch ein bisschen auszuklammern. Aber das kann nicht funktionieren. Und wenn man dann ja auch von Downtown mal wieder überhaupt nichts trifft, dann reicht es eben nicht. Sicherlich auch hier wieder, das hat nicht alles nur mit Miamis schwache Offensive zu tun, Denver wieder hervorragend verteidigt. Auch in diesem fünften Spiel der Serie. Aber ja, das reicht einfach nicht. Miami ist nicht gut genug gewesen.
Ja.
Miami ist nicht gut genug, um diese Serie wirklich interessant zu machen. Bei allem Respekt Denver gegenüber, bei aller Liebe. Und wir müssen uns hier verbeugen vor einer grandiosen Leistung auf diese gesamte Saison gesehen, speziell in den Playoffs. Miami war kein würdiger Gegner, leider. Und das ist ein bisschen schade.
Das stimmt. Das stimmt, aus neutraler Sicht hätte man sich vielleicht eine etwas spannendere Finals-Serie gewünscht. Ich glaube, wir müssen ganz kurz noch über Tyler Hero sprechen. Das war eine große Geschichte in dieses Spiel reingehend, dass er anscheinend zur Verfügung steht. Er war nicht mehr auf dem Injury Report, er hat nicht gespielt. Das war aber ein DNP Coaches Decision. Wir werden es, also wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was passiert wäre. Hätte Spo ihn reingeschmissen? Wie war die Hand? Wie hätte er ausgesehen? Wie fit war er? Nachdem er ja sich in Game 1 gegen Milwaukee in der ersten Runde verletzt hatte und jetzt dann fast 2 Monate kein Basketball gespielt hat. Ich war von Beginn an, als wir auch die Serien-Preview gemacht haben, ich war sehr skeptisch, ob er einen großen Impact würde haben können. Auf dem Papier hätte er natürlich bei diesen offensiven Problemen als jemand, der gerade, wenn Jimmy Butler so eingeschränkt ist, mal übernehmen kann, das Pick and Roll laufen kann, attackieren kann. Aber die Tatsache, dass Spo sich dagegen entschieden hat, diese Hail Mary auszupacken, lässt mich vermuten, dass er einfach nicht fit war und dass das vielleicht auch ein bisschen Taktik war, zu sagen, er stehe zur Verfügung, dass man Denver zum Nachdenken bringt, hey, was passiert, wenn tatsächlich Tyler Hero reinkommt, aber dass er letztendlich wahrscheinlich einfach nicht so weit war, dass man ihn jetzt aus der Kalten in dieses Finals Spiel 5 hätte schmeißen können, aber genau wissen wir es natürlich nicht.
Ja, dass dein zweitbester Perimeter Creator dann halt verletzungsbedingt komplett ausfällt, kommt natürlich dann noch erschwerend hinzu. Das hätte das so ein bisschen abgefedert, oder eventuell ein bisschen abgefedert, ja. Wenn Hero überhaupt nicht verletzt gewesen wäre, hätte man die Jimmy Butler-Verletzung in meinen Augen wahrscheinlich deutlich besser verkraften können. Und dass der halt dann auch fehlt, ist halt dann endgültig Katastrophe gewesen. Aber ich stimme dir da vollkommen zu. Ich glaube, wenn Hero wirklich den Unterschied hätte machen können und bereit gewesen wäre, dann hätte man das vielleicht versucht. Aber das deutet eher darauf hin, dass das so oder so nichts geworden wäre.
Ja, dann vielleicht, ich schaue gerade nochmal in den Boxscore rein, ob es auf der Seite von Denver noch jemanden gibt, den wir für dieses Spiel, bevor wir jetzt gleich zum Bigger Picture kommen, shoutouten. Also klar, ein gewisser Nikola Jokic natürlich, heute mit 28 Punkten, 16 Rebounds, 4 Assists, 4 Turnovern, 3 Fouls, wie gesagt, er hatte diese relativ frühen 2 Fouls, 12 von 16 aus dem Feld, mal wieder effizient. Jamal Murray, hast du gerade schon gesagt, nicht super effizient, am Ende aber auch dann wieder mit 8 Assists, da sprechen wir auch gleich noch drüber, wie wir ihn gesehen haben, generell jetzt in dieser Serie, in diesen Playoffs. Aaron Gordon wieder sehr abgekühlt nach seinem Monster-Career. Game 4 mit 1 von 6 aus dem Feld heute, nur 4 Punkte und 4 Fouls. Michael Porter Jr. wieder nur einen seiner 6 Dreier getroffen. Der wiederum war ein immens wichtiger Dreier. Ich glaube, es war Ende des 3. Viertels, dass er den Pull-Up, so Semi-Transition, rausgehauen hat und damit die Nuggets, war das die Führung, ich habe es mir aufgeschrieben, war es eine Führung zu dem Zeitpunkt? Oder war es der, ja, es war die erste Führung seit dem 1. Viertel, die er mit seinem Pull-Up-Dreier, das war das 69-66, also ein Riesenmoment für ihn, aber ansonsten scoring-technisch, er hat viel, also er hat mir heute im Großen und Ganzen gut gefallen, er hat sich viel bewegt, gecuttet, am Ende 16 Punkte, 13 Rebounds,
das war
eine gute Leistung von ihm.
Das war so ein bisschen das Adjustment, was Denver gemacht hat, dass man gesagt hat, dass er, wenn er sich aktiv um Screens herum bewegt und abseits des Balls bewegt, dass er halt direkt zum Korb curlt quasi und nicht hinter die Dreierlinie rotiert, um irgendwie dann einen Wurf zu nehmen oder einen Wurf anzutäuschen oder was auch immer da zu machen, ins Dribbling zu gehen, sondern dass er wirklich direkt zum Korb geht, immer wieder den Ball bekommt, hat ein paar dieser soften Floater dann aus der Bewegung drin, ein paar Layups drin, hat sehr aktiv gespielt, gut verteidigt heute, gut gereboundet, Rollenspieler-Skills. Und das hat mir gut gefallen. Sicherlich jetzt am Ende nur 7 von 17, 1 von 6, 3, aber bis auf den Wurf war das ein hervorragendes Spiel.
Das hat, von Michael Porter. Ja, auf jeden Fall. Das hat ihm heute auch mehr Minuten beschert. Er hat wieder knapp 34 Minuten gesehen, inklusive Crunch-Time. Wobei es dann zu einer ganz witzigen Situation kam, als er einen ja nicht ganz so cleveren Midrange-Pull-Up genommen hat. Und dann, und ich glaube, im Broadcast hatten sie sogar genau in dem Moment drüber gesprochen, dass Michael Porter heute wieder, nachdem er ja die letzten beiden Spiele in der Crunch-Time auf der Bank saß, oder ich glaube einmal sogar das komplette 4. Viertel, und dann hat er eben diesen Wurf genommen und dann hat Michael Malone umgehend Bruce Brown zu sich gebeten. Und dann war es das auch wieder. Also die letzten 2, 3, 4 Minuten ungefähr war dann Bruce Brown wieder drauf. Auch der hatte ein Wahnsinnsspiel 4, auch der heute wieder abgekühlt, 4 von 14, keinen seiner 5 Dreier getroffen. Aber ein huge Play von ihm, einmal hat er einen Offensiv-Rebound geholt und den dann reingemacht und die beiden Freiwürfe, die dann am Ende mitverantwortlich dafür waren, dass man das Ding irgendwie nach Hause geschaukelt hat. Kurzes Shoutout vielleicht noch an KCP. 2 Steals, 3 Blocks, einer der beiden Steals in der letzten Minute, als Jimmy Butler die Chance hat, in irgendeiner Form zum Ausgleich zu kommen, entweder durch einen eigenen Wurf oder durch einen Assist und gegen Murray in die ISO geht, drivet, dann abstoppt, in seinen patentierten Pivot-Move geht und dann aber ziemlich fahrlässig den Ball wegschmeißt, quasi KCP in die Hände, der schon gut reagiert, aber der Stil auf dem Silbertablett lag. Ja, und sonst haben wir, glaube ich, zu diesem Spiel fast schon alles gesagt. Wie gesagt, es war kein schönes Spiel, es war kein atemberaubendes Spiel, aber es war bis zum Ende spannend und es hat am Ende den verdienten Sieger gefunden. Hast du noch irgendwas zu Spiel 5 oder kommen wir dann jetzt zu unserer Lobeshymne?
Nope.
Auf den NBA Champion 2023. Die Denver Nuggets, ja, von vorne bis hinten ein Team, das diese Postseason dominiert hat, in keiner Serie mehr als 2 Spiele verloren hat. 4-1 gegen Minnesota, 4-2 gegen Phoenix, 4-0 gegen die Lakers und jetzt dann eben 4-1 in den Finals gegen die Miami Heat. Nikola Jokic, der erste Spieler der Geschichte, der eine Postseason in Punkten, Rebounds und Assists anführt. Logischerweise der Finals MVP. Jamal Murray mit einer geilen Geschichte. Die Rollenspieler performen Spiel ein, Spiel aus. Und am Ende bleibt nichts als den völlig verdienten Meister zu küren, die Denver Nuggets. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, das mit großem Abstand beste Team der NBA in keiner Serie wirklich gefordert worden. Wer hätte es gedacht? Wir haben die Phoenix Suns enorm kritisiert in dieser Nuggets-Serie und die waren am Ende das Team, was Denver von den 4 Teams vor die meisten Probleme gestellt hat und am ehesten noch dran war, Denver zu schlagen, was zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht wirklich abzusehen war. Aber man hat den, und so viel kann ich, denke ich, schon mal spoilern, zumindest von meiner Seite aus, man hat den besten Spieler der NBA.
Mhm.
Wir werden hier im Podcast drüber reden in den nächsten Wochen, über unsere Rankings der besten Spieler der Welt. Ich werde jetzt auf YouTube die Woche schon drüber reden. Aber Nikola Jokic wird da auf Platz 1 stehen. So viel steht für mich persönlich bereits fest. Man hat das beste Duo der NBA mit Jamal Murray und natürlich Nikola Jokic. Man hat einen der besten Head Coaches der NBA. Man hat einen der besten General Manager und generell eines der besten Front Offices. Man hat einen der tiefsten Kader der NBA und das ist ein Team ohne Schwächen, was, wenn man diesen Kern so zusammenhält, auch über die nächsten Jahre immer ein Contender sein wird, wenn alle fit sind und fit bleiben im Großen und Ganzen. Und es gibt nichts Negatives zu sagen über dieses Team. Wahnsinnig beeindruckt. Und haben wir beide so nicht kommen sehen.
So ist
du warst
es.
Optimistischer als ich. Muss man fairerweise dazu sagen, vor diesen Playoffs. Aber Denver ist ein bisschen die Ausnahme von der Regel. Wir haben es in der letzten Folge schon besprochen. Zum ersten Mal seit 2017 gewinnt mal nicht das Team mit der besten Defense der NBA den Titel. Und bei aller Liebe zu ihrer Defense, aber auch zum ersten Mal in den letzten 20 Jahren gewinnt ein Team, was nicht elitär ist am defensiven Ende. Aber es hat keine Rolle gespielt. Man hat auf kein Team getroffen, was diese wenigen kleinen Schwächen wirklich attackieren kann. Aber so ist es eben. Das ist jetzt keine Kritik. Da können die Denver Nuggets jetzt auch nichts dafür, dass der Rest der NBA nicht so gut war dieses Jahr. Es war schon wahnsinnig beeindruckend.
Ja, das ist einfach, du sagst es, wir haben es nicht kommen sehen. Ich würde mir ein kleines bisschen auf die Schulter klopfen, weil ich tatsächlich optimistischer war als viele, viele andere. Aber auch ich, und da, ich finde es interessant, drüber nachzudenken, ob wir jetzt im Nachhinein unsere Playoff-Power-Rankings, unsere Contender-Ranglisten, ob wir sagen müssen, hey, es sind jetzt in diesen Playoffs Dinge passiert, die man so nicht hat kommen sehen. Oder ob wir uns hinstellen müssen und wirklich sagen müssen, hey, wir haben diese Denver Nuggets einfach unterschätzt. Ich glaube ein bisschen von beidem. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Weil auch ich habe gesagt, und das war auch etwas, das absolut auf fundiertem Boden stand. Und ich glaube, da können wir auch nachhinein, müssen wir uns da nicht schlecht fühlen für diese Takes. Dass es gelingt, um Nikola Jokic als besten Spieler und Anker eine nicht elitäre Playoff-Defense, aber eine gut funktionierende Playoff-Defense, die den Herausforderungen, auf die man getroffen ist, und das waren immerhin, die Timberwolves kann man da jetzt wahrscheinlich etwas ausklammern, aber es waren dann Devin Booker und Kevin Durant, die in diesen beiden Siegen am Rad gedreht haben, das muss man eingestehen, aber bei denen man es auch geschafft hat, sie einigermaßen zu limitieren und dann vor allem das, was Phoenix noch drumherum hatte, was nicht viel war, auch das muss man zugeben, aber man hat es geschafft, das zu limitieren. Dann traf man auf die Lakers mit LeBron James und Anthony Davis und hat dort defensiv gut genug performt, um dieses Team zu sweepen. Und jetzt eben die Miami Heat. Und auch da, es sind überall diese kleinen Sternchen mit dabei. Jimmy Butler offensichtlich nicht bei 100%, wahrscheinlich einfach eingeschränkt durch die Knöchelverletzung, die er in der Boston-Serie erlitten hat. Tyler Hero hat gefehlt. Aber trotzdem, die Heat sind ein Team, bei dem wir gerade dabei zugesehen haben, wie sie zum Beispiel Boston geschlagen haben. Und da war Jimmy Butler über weite Strecken dieser Serie auch schon eingeschränkt. Die Milwaukee geschlagen haben, die New York geschlagen haben, die eine sehr hoch angesehene Defense hatten in diese Playoff reingehend. Und man hat all das bewältigt. Man hat die richtigen Taktiken und dann auch die richtigen Adjustments gefunden und hat es geschafft, dass die Defense auf einem sehr beeindruckenden Level performt hat. Und das, finde ich, kann man ein Stück weit sagen, konnte man nicht kommen sehen, egal wie optimistisch man Denver gegenüber war.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ich denke, man kann das so ein bisschen so formulieren, dass die Nuggets Defense gut genug ist bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich glaube, es gibt Offensiven und es gab Offensiven und es wird auch wahrscheinlich wieder Offensiven geben, die Denver in den Playoffs vor massive Probleme stellen können und gegen die Denver Defense in den Playoffs nicht wirklich eine Chance hat. Aber so eine Offensive gab es in diesem Jahr nicht. Ich dachte, es braucht weniger, beziehungsweise alle Anhaltspunkte, die wir vor diesen Playoffs hatten, Denver gegenüber. dass es weniger braucht, um Denvers Defensive vor massive Probleme zu stellen. Es braucht, das haben diese Playoffs jetzt gezeigt, es braucht schon eine sehr gute Offensive, um diese Denver Defensive quasi zu schlagen. Und so eine gute Offensive gab es jetzt nicht. Aber die kann es gut und gerne wieder geben. Ich hätte es halt mal ganz cool gefunden zu sehen, was denn wirklich passiert, wenn Denver auf eine Offensive trifft, die sowohl elitär darin ist, den Korb zu attackieren, als auch elitär wirft. Das haben wir nicht gesehen. Wir hatten entweder Teams wie Phoenix, die elitäre Shooter haben, aber halt überhaupt nicht den Korb attackieren. Oder wir haben, wie gegen die Lakers, sie gegen eine Offensive gesehen, die halt gut daran sind, den Korb zu attackieren, aber halt nicht werfen können. Bei Miami war nichts von beiden. Und bei den Timberwolves war noch weniger von beiden. Ja, aber so ist es eben. Kann sein, dass sich das im nächsten Jahr eventuell ein bisschen ändert. Aber das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Und wie gesagt, großes Lob an diese Denver Defense. Und ich würde aber auch, wir uns jetzt hier großartig rechtfertigen müssen, aber wenn man halt das nie so gesehen hat und nie Anhaltspunkte davon gesehen hat, warum soll man dann vorher großartig davon ausgehen? Ja. So, wir haben es halt nie gesehen von Denver. Und jetzt waren sie halt die eine große Ausnahme von der Regel in den letzten 20 Jahren, speziell in den letzten 7, 8 Jahren. Und Ausnahmen bestätigen die Regel, aber...
Ich hatte ja sogar noch irgendwie irgendwas in die Richtung gesagt, als ich meinen Case dafür machte, dass ich der Meinung bin, dass es möglich ist, um Jokic eine gute Playoff-Defense aufzubauen. Ich habe dann irgendwie aber sowas gesagt nach dem Motto, Denver hat die richtigen Schritte getan mit den Verpflichtungen von Bruce Brown, von KCP, aber ich glaube, mit dem aktuellen Roster reicht es halt doch noch nicht. So, da muss noch mehr defensives Personal drumherum. Anscheinend reicht es doch. Und wie du sagst,
ja. Ich weiß nicht, ob das der Punkt war. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es außer Frage stand, dass man um Jokic eine gute Playoff-Defense herumbauen kann. Die Frage war, glaube ich, eher, reicht eine gute Playoff-Defense, um Meister zu werden? Das ist, glaube ich, eher der, also in meinen Augen, der Punkt. Mein Gedanke war, ich glaube nicht, dass man um ihn eine gute Playoff-Defense herumbauen kann, aber unmöglich ist es natürlich nicht und wir haben natürlich gesehen, dass Jokic sich zumindest ein bisschen verbessert hat, dass sich Michael Jr. verbessert hat und dass man da gerade am Perimeter sehr gute Defender reingeholt hat. Aber in den letzten Jahren hätte es vielleicht auch gereicht, aber es waren halt immer elitäre Defenses, die Meister wurden und die wirkliche Top-Contender waren und nicht einfach nur gute Defenses. Und wer weiß, vielleicht hätte es ja auch in diesem Jahr nicht gereicht, einfach nur, wenn sie eine gute Defense gehabt hätten, wenn sie auf Gegner getroffen hätten, die wirklich komplett elitär gewesen wären am offensiven Ende. Aber dass man mit einer guten Playoff-Defense Meister werden kann, das sieht man sehr, sehr selten. Und das hat halt Denver geschafft, weil sie halt in sehr, sehr vielen anderen Bereichen halt absolut überragend waren.
Und das ist dann immer die interessante Frage, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ist es eine Ausnahme, die Regel bestätigt und werden wir in den nächsten Jahren dann wieder zurück zu dem gehen, was wir vor der Saison dachten? Oder ist es vielleicht der Beginn von einem Trend in einer Ära, in der wir uns befinden, in der Offensiven immer effizienter werden, in der durch die Dreierrevolution die Swings, wie man sagt, die Runs, die man starten kann, die Spiele, die man gewinnen kann, einfach nur, weil man heiß läuft. Geht es etwas mehr in die Richtung, dass diese Balance zwischen Offense und Defense, die in den letzten Jahren definitiv, wenn wir von Championship-Teams reden, nicht, dass Championship-Teams keine elitären Offenses hatten, das hatten sie meistens auch, aber dass eben die elitäre Defense wichtiger war als die elitäre Offense. Und vielleicht befinden wir uns gerade in einer Phase, in der wir dabei sind, dass sich diese Balance verändert. Und das ist etwas...
Interessante Diskussion nach einem 94-89 Spiel 5 in den Finals, was ja eigentlich wieder gezeigt hat, dass Defense Championships gewinnt.
Ja, guter Punkt. Die Teams, die hier im 4. und 8. Percentile in Sachen Offense unterwegs sind. Und da reden wir jetzt drüber, ob die Offense entscheidender wird. Aber die Denver Nuggets, ein Team, das sich durch die Offense definiert und nicht durch die Defense. Und Ja, schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren, vor allem was jetzt die kommende Saison angeht, wie sich das entwickeln wird. Denver, ich habe gerade gesagt, ein Team, das sich über die Offense definiert, aber auch ein Team, das sich darüber definiert, und das haben wir in der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal leicht angeschnitten, anklingen lassen, dass hier in Denver über Jahre hinweg etwas zusammen und herangewachsen ist, mit den selbst gedrafteten Stars, Jamal Murray, Nikola Jokic, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, der bereits vor 2 Jahren per Trade dazu kam, und ein Team, das, ich glaube, das ist jetzt natürlich auch vielleicht ein bisschen ein Stück weit Championship-Bias, jetzt, keine Ahnung, DeAndre Jordan auf der Bank, der heute tatsächlich Minuten gesehen hat, aber jetzt wissen wir, dieses Team ist Champion geworden, dieses Team war wahnsinnig dominant und hat eine wirklich, wirklich enorm gute Saison gespielt. Und jetzt ist natürlich DeAndre Jordan der Veteran, der Leader auf der Bank, der die jüngeren Spieler unter seine Fittiche nimmt und so. Hätte das nicht so funktioniert, dann ist DeAndre Jordan vielleicht der Klotz am Bein, den man mal lieber vorher irgendwie ersetzt hätte und sich noch einen kompetenten Big reingeholt hätte. Was man ja übrigens versucht hat mit Thomas Bryant, der überhaupt keine Rolle gespielt hat in den Playoffs. Aber dieses Denver-Team, auch mit Ish Smith, der keine Minute gesehen hat in diesen Finals, hat er irgendwie mal Garbage Time? Ich glaube nicht. Es ist ein Team, das sowohl spielerisch, was diese Top 5, 6, 7, 8, 9 Mann angeht, mit einem Rookie Christian Brown, der reinkommt und eine wichtige Rolle hat in diesen Finals. Ich habe gerade die beiden Neuzugänge Bruce Brown und Kentavious Caldwell-Pope angesprochen, aber eben auch mit dem Coaching-Staff, mit eben diesen Spielern auf der Bank, Ish Smith, Reggie Jackson, DeAndre Jordan, wo man immer wieder beobachten konnte, dass sie in den Timeouts, in den Huddles voll dabei sind. Und das ist bei allen Championship-Teams so und auch bei den meisten guten Teams so, dass man dieses Gefühl von zusammen, also dieses Wir-Gefühl irgendwie spürt. Aber ich glaube, dass diese Franchise und dieses Team das nochmal in einem besonderen Ausmaß verkörpert, einfach weil es herangewachsen ist und weil es nicht durch einen Blockbuster-Trade entstanden ist oder durch das große Star-Free-Agency-Signing. Die Grundpfeiler wurden über die letzten Jahre hinweg geholt und aufgebaut und entwickelt und zu dem gemacht, was sie heute sind, in Jokic, in Murray, in MPJ. Und dann wurde Jeff Green, habe ich gerade nicht erwähnt, wenn wir von Veteran Leadership sprechen, natürlich der, an den man da zuerst denken sollte. Und es scheint einfach, als wäre da eine nahezu perfekte Mischung zusammengebracht worden. Und das wurde jetzt belohnt mit der NBA Championship 2023.
Ja, das zeigt den Wert, den es hat, wenn man Teams über längeren Zeitraum organisch aufbaut und im Kern auch zusammenhält. Ich meine, wo soll die Identität von vielen dieser aktuellen NBA-Teams herkommen, die teilweise für eine Saison zusammengestellt werden, dann wird alles über den Haufen geworfen, bis auf vielleicht die beiden oder die drei besten Spieler und dann kommen wieder neue Rollenspieler rein. Wo soll das herkommen? Und in Denver, das macht schon, glaube ich, eine Menge aus, dass der Kern, dass die über Jahre hinweg zusammenspielen, dass man sich in- und auswendig kennt, dass man zusammen auf dem Parkett funktioniert, dass da eine gewisse Kultur dann auch entstanden ist und eine gewisse Dynamik im Team und auch Konstanz auf der Coaching-Bank, nicht nur auf dem Parkett. Das macht sich schon sehr, sehr bemerkbar, dass dieses Nuggets-Team einfach als Einheit so funktioniert. Und ich glaube, dass man hier wirklich die Möglichkeit hat, ohne jetzt zu sehr den Blick in die Zukunft werfen zu wollen, aber man kann diesen Kader zusammenhalten über die nächsten Jahre. Wir reden hier über eine Situation, wo viele der Schlüsselspieler noch in ihren 20ern sind, gerade mitten in ihrer Prime. Spieler wie Aaron Gordon, Jokic, Murray, KCP und Bruce Brown spielen aktuell den besten Basketball ihrer jeweiligen Karriere. Wir haben junge Spieler wie Michael Porter Jr., Christian Brown, die am Anfang stehen, vollkommen am Anfang noch und auch noch über Jahre in Denver spielen können. Also das ist womöglich ein Prozess, der jetzt auch noch so weitergehen kann. Und wie gesagt, es macht, denke ich, schon einen Unterschied, ob man wirklich Contender komplett neu aufbaut für eine sehr kurze Zeit, um einfach für ein Jahr irgendwie um den Titel mitzuspielen, oder das wirklich über Jahre hinweg organisch macht, vielleicht auch zusammen mal verliert. Sowas schweißt dann vielleicht auch mehr zusammen, dass die Nuggets in dem Fall jetzt über Jahre hinweg auch Misserfolge hatten, dass man in den Western Conference Finals gescheitert ist in der Bubble, dass man in den Jahren davor früh gescheitert ist. Das schweißt, denke ich, zusammen, und von daher gefällt mir das sehr gut.
Und auch die Verletzungsgeschichte,
Arbeit geleistet wurde.
Zum Stichwort zusammen verlieren und zusammengeschweißt. Jamal Murray, der 2 Postseasons verletzt verpasst hat und nach seinem irren Bubble-Level einfach dann lange, lange, lange nicht mehr der Alte sein konnte. Und darüber, es war auch schön zu sehen, wie emotional er gerade war in seinem Siegerinterview, als sie dann die Trophäen hatten. Michael Porter Jr., der mit einer langen Verletzungsakte in die Liga gekommen war und dann auch lange Leidenszeiten hatte. Und Jokic, der dann dieses Team dann quasi tragen musste mit einem Supporting Cast, der dann Facundo Campazzo zum Beispiel beinhaltete. Und dass es aber dann so Spieler wie Murray geschafft haben, wie Murray geschafft hat, zurückzukommen. Diese Riesenerwartungen, die man hatte nach dem Gordon-Trade, diese berühmten 8 Spiele in Folge, die man gewonnen hat und unschlagbar aussah. Und dann hat sich Murray verletzt und der Traum war in dem Moment dann wieder vorbei. Es sind schöne Geschichten, die dieses Team geschrieben hat. Geschichten von, einfach gemeinsamen Leidenszeiten, gemeinsamen Misserfolgen, die man jetzt in diese Championship verwandelt hat.
Ja, und denkst du, Murray wird einen Trade fordern in naher Zukunft von einem Team weg, was an ihn geglaubt hat und ihn nicht getradet hat zu einer Zeit, wo er verletzt war und wo er große Probleme hatte? Das ist einfach, das macht, glaube ich, schon was. Und das ist irgendeiner dieser Spieler in Trade-Gerüchten gewesen, mal in den letzten Jahren. Wenn wir uns überlegen, was da bei anderen Teams abgeht, Teams wie Boston beispielsweise oder den Lakers oder eigentlich so gut wie jedem anderen Team. Und in Denver, der wird einfach gearbeitet. Da ist kein Drama, da sind keine Schlägereien beim Training, da sind keine kryptischen Tweets. Da wird einfach diesen All Business. Und das macht sich bemerkbar jetzt gerade. Oder noch Michael Porter Jr. Wie viele NBA-Teams haben nicht an Michael Porter Jr. geglaubt am Draftabend? Denver hat an ihn geglaubt. Und Denver, und jedes Lottery-Team, bis auf Denver. Und Michael Porter Jr. Und Denver hat geglaubt an ihn und tun das jetzt immer noch und haben das über Jahre getan. Das ist, glaube ich, besonderes Vertrauen und dann eine besondere Connection, die da besteht zwischen den Spielern, den Coaches, den Verantwortlichen bis zum Owner, dann ganz oben. Das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Oder und denkst du, du wirst die Nuggets hören in Kyrie Irving Trade-Gerüchten im Sommer? Oder in irgendwelchen anderen verrückten Situationen? Nein, die sind all business. Die sind all business. Jokic geht jetzt zurück und
der geht jetzt nach Serbien zu seinen Pferden.
Pferde und so, ja.
Das war auch so, da will ich gleich noch hin, aber ich möchte noch einen Punkt vorher in Richtung Michael Malone machen. Gleich müssen wir natürlich auch noch über so ausführlich wie möglich über Nikola Jokic sprechen, weil da haben die Feierlichkeiten gerade, die man noch im TV gesehen hat, auch wieder einiges verraten über, was das für ein Typ ist und was das für eine Art Superstar ist. Aber ich wollte noch ganz kurz auf Michael Malone eingehen, der auch jetzt in seiner 8. Saison als Denver Head Coach, der mehrere Jahre hatte, also nachdem man erstmal, er kam 2015, dann war man 3 Jahre lang, gut, aber eben auch nicht so wahnsinnig gut, hat die Playoffs verpasst. Und dann 2019 hat man es in die Playoffs geschafft, erstmals mit hohen Erwartungen, mit einem hohen Regular Season Seed. Man hat es geschafft, mitzuspielen, aber eben auch, du hast es gerade gesagt, dieses Scheitern dann in der Bubble, dieses Knappe, nachdem man zweimal von 1-3 zurückgekommen war gegen, die Clippers und gegen Utah damals. Dann diese beiden Postseasons ohne Jamal Murray, die Rückschläge waren, wo man trotzdem dann, obwohl diese Verletzungsprobleme es gab, ist man trotzdem irgendwo hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber auch das wieder, die Organisation hat an Malone festgehalten, hat ihm weiterhin vertraut, war der Überzeugung, dass es der richtige Mann ist für dieses Team und für diesen Job. Und auch das hat sich jetzt ausgezahlt. Und ja, Nikola Jokic. Es war irgendwie bezeichnend, dass er, es schien, als wolle er mit diesen ganzen Feierlichkeiten gar nicht wirklich was zu tun haben. Es war wie nach einem D-Jugend-Fußballturnier, man hat das Turnier gerade gewonnen und man weiß, okay, eigentlich könnte man jetzt heimfahren und rechtzeitig zur Sportschau zu Hause sein, aber man muss noch warten, bis der Kapitän seinen Award für den besten Spieler noch abgeholt hat bei der Turnierleitung. Irgendwie, er hat sich dann hintenrum getrieben. Mit seinen Brüdern waren das natürlich schöne Bilder, mit seiner Frau oder ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, Lebenspartnerin, mit seiner Tochter, die er dann nicht mehr aus den Armen gelassen hat im Laufe dieser Feierlichkeiten. Das war einfach alles wahnsinnig schön, aber auch der Typ ist gerade Finals MVP und Champion geworden. Okay, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht Finals MVP, aber es war klar, dass er es werden würde. Er hat sich gerade, wir haben neulich in einem Mailbag drüber gesprochen, wo man Nikola Jokic All-Time einordnen muss aktuell. Er hat sich in eine völlig neue Stratosphäre von All-Time-Vergleichen katapultiert mit diesem Titel, mit diesem Finals MVP. Und beim Siegerfoto am Ende vorne Jamal Murray mit der Trophäe, Michael Malone mit dem Finals MVP, mit der Finals MVP Trophäe von Jokic, und er stand irgendwo ganz links am Rand mit seiner Tochter auf den Schultern. Das war einfach schön und symbolisch dafür, was das für ein Typ ist und wie er auf seine ganz besondere Art und Weise der Anführer dieses Nuggets-Teams ist und spielerisch über jeden Zweifel erhaben. Unfassbar, was der abgerissen hat. Ich habe es eingangs schon gesagt, er ist der erste Spieler in NBA-History, der eine Postseason anführt mit 600 Punkten, mit 269 Rebounds und mit 190 Assists in diesem Postseason-Run. Ja, unglaublich. Du hast gerade gesagt, für dich zweifelsohne der beste Spieler der Welt. Ich habe mir noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, aber ich gehe stark davon aus, dass auch ich zu diesem Ergebnis kommen werde, wenn ich dann mein Ranking mache. Unglaublich, was er abgerissen hat und wie er, und wir haben schon so viel darüber gesprochen, wie sein Skillset, seine Spielweise, sein Passing und Playmaking, wie das alles öffnet für dieses Denver-Team. Und natürlich der Kern dieses Denver-Teams und dieser Offense ist. Aber das nochmal so eindrucksvoll zu sehen und dann zu sehen, wie es mit einer Championship belohnt wird, ja, den allergrößten Respekt vor Nikola Jokic, der es sich jetzt redlich verdient hat, zu seinen Pferden nach Serbien zu gehen und endlich nach Hause. Was hat er irgendwie gesagt? Job finished, now we can go home oder so? Hat er sogar im Interview gesagt. Herrlich.
Ja, der beste Scorer der NBA, der beste Passspieler und Playmaker der NBA, ein sehr ordentlicher Verteidiger mittlerweile, einer der absolut besten Leader der NBA, der immer wieder sein Team dann auch auf seinen Schultern trägt, wenn es darauf ankommt, der noch, man hat das Gefühl, so viele Level hat, in sich hat, wie es einfach braucht. Und wenn das Team halt Heldenleistungen braucht, dann kann er die auch zeigen, ist ein fantastischer Shooter, ist Clutch, ist durchaus sympathischer Typ. Es gibt nichts zu kritisieren an Nikola Jokic. Nicht, dass man da jetzt hier, oder dass wir jetzt hier nach irgendwelchen Dingen suchen, die wir jetzt irgendwie groß kritisieren müssen. Aber es gibt halt, selbst wenn wir Jokic kritisieren wollen würden, was wir natürlich nicht wollen, gäbe es nichts. Und das ist hier all-time great stuff. Ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, wo ich ihn jetzt all-time einordnen würde. Wir halten uns da beide eher bedeckt bei so etwas. Aber das ist natürlich jetzt in einer komplett anderen Dimension, ähnlich wie bei Giannis damals, nachdem dieser den Titel geholt hat. Wir müssen ab sofort sehr anders über Nikola Jokic nachdenken, als wir es noch getan haben vor einem Monat, vor 2 Monaten. Ja. Und auch die Frage, wer der beste Center der NBA ist, hat sich mittlerweile komplett erledigt.
Und das ist das noch etwas Verrücktes, und da können wir vielleicht an der Stelle jetzt schon mal mit einem Auge in die Zukunft schielen, was dieses Denver-Team angeht. Nikola Jokic ist 28 Jahre alt, also gerade in dem Alter, das wir immer so gerne als die Prime bezeichnen, so diese 27 bis 30 Range. Aber erstens leben wir in der NBA, in der wir in den letzten Jahren immer wieder beobachten, dass die sogenannte Prime sich anscheinend, also selbst wenn du nicht LeBron James heißt, mit Kevin Durant, Steph Curry, James Harden und so weiter und so fort. Ich glaube, wir leben jetzt inzwischen in einer Liga, in der die Prime sich locker mal in die Mitte der 30er erstrecken kann. Und wir sprechen bei Nikola Jokic über einen Spieler, der sehr wenig von seiner Athletik lebt, sondern von seinem IQ und seinem Touch und seinen Passing Skills. Und die werden nirgendwo hingehen. Also warum sollte Nikola Jokic nicht die ab sofort noch 5, 6, 7, 8 Jahre auf einem dominanten Level performen können? Und wenn man sich dann anschaut, wie dieses Denver-Team aufgestellt ist, jetzt zum Beispiel mal für nächste Saison oder generell, Jokic selbst, Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon und Kentavious Caldwell-Pope sind allesamt nicht nur in der kommenden Saison unter Vertrag, sondern in der Saison darauf auch. Wobei KCP hat eine Spieleroption für die Saison 24-25 über 15 Millionen. Mal gucken, es ist jetzt noch nicht absehbar, ob er die ziehen könnte, wird vielleicht oder auch nicht. Aber die 4 plus eventuell KCP sind noch 2 Jahre unter Vertrag. In der kommenden Saison ist außerdem Christian Brown noch unter Vertrag. Bruce Brown hat eine Spieleroption über 6,8 Millionen, bei der ich schockiert wäre, wenn er sie zieht. Ich denke, dem könnte ein Payday bevorstehen, aber auch den wird man sicherlich versuchen zu halten, wenn es irgendwie möglich ist. Und dann, gut, man wird vielleicht Jeff Green verlieren, man wird vielleicht DeAndre Jordan verlieren, das ist natürlich ein herber Verlust. Aber im Großen und Ganzen wird dieses Nuggets-Team, der Kern wird nächste Saison wieder am Start sein. Man wird mal gucken, was mit Bruce Brown passiert, ob man den halten kann, inwiefern man dann noch Spielraum hat, aber ich denke, so 1, 2 gezielte Verstärkungen sind dann auch noch drin. Und dann gehen die Denver Nuggets als einer der Titelfavoriten in die kommende Saison. Da bin ich mir jetzt schon relativ sicher.
Ja, das denke ich auch. Sicherlich, es kann sehr, sehr viel passieren in der Offseason. Und es wird sehr wahrscheinlich auch eine ganze, ganze Menge passieren. Aber Denver wird, egal was da passiert, man kann mir nicht vorstellen, dass bei Denver sehr viel passieren wird, als einer der absoluten Top-Favoriten auf den Titel, wenn nicht womöglich sogar der große Top-Favorit auf den Titel, in die kommende Saison reingehen. Auch Jamal Murray, ich habe es angesprochen, ein Teil des in meinen Augen besten Duos der NBA. Er ist mittlerweile auch wenn er jetzt in den Finals offensiv ein paar Games gehabt hat, wo er gestruggelt hat, aber overall absurd gute Playoffs gespielt. Einer der 20 besten Basketballer des Planeten in meinen Augen. Mhm. Und auch er einer der Schlüsse, einer der Hauptgründe für Denvers offensive Unaufhaltsamkeit und auch defensiv. Ist es nicht so, dass er irgendwie gnadenlos immer wieder gejagt wird und dann Barbecue Chicken ist für seine Gegenspieler, also auch er ein für seine Verhältnisse, für seine Möglichkeiten ordentlicher Verteidiger. Also auch Jamal Murray hat sehr viele Hater und Kritiker Lügen gestraft in den letzten Wochen.
Ja, Jamal Murray, der anscheinend in der Kabine von Nikola Jokic in den Pool geworfen wurde, wie ich gerade auf Instagram sehe, was ein ziemlich witziges Video ist. Und was ich auch noch sehe, es gab anscheinend einen jungen Mann, der sich eine Sportwette genehmigt hat mit einem Einsatz von $101. Und der auf die Denver Nuggets als NBA-Champion 2023 gewettet hat. Ich versuche jetzt gerade hier ein Datum rauszufinden. Das war anscheinend am 18. November 2022. Er hat außerdem auf die Kansas City Chiefs als Super Bowl-Gewinner gewettet und auf Argentinien als WM-Sieger 2022 und hat damit aus seinen 101 Dollar schlappe 82.720 gemacht. Ja, also wenn der Mann kein Zeitreisender ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich würde sagen, gibt es noch eine Strophe der Lobeshymne, die wir parat haben?
Nö.
Ich glaube auch nicht.
Von meiner Seite aus.
Und damit geht eine NBA-Saison 2022-23 zu Ende. Unsere erste als NBA-Podcast-Duo. Unsere ersten Finals, die wir an dieser Stelle hier jetzt live für euch in Form von Analysen nach jedem Spiel begleitet haben. Auf der einen Seite hätten wir uns nicht beschwert, wenn es noch länger gegangen wäre. Auf der anderen Seite kannst du jetzt nach Monaten endlich mal wieder einen halbwegs normalen Schlafrhythmus dir aneignen. Das ist ja auch nicht so schlecht.
Alter, ja. Zumindest bis die Free Agency anfängt.
Ja, und Draft ist ja noch also nächste Woche ist Draft, Fall. Ne?
Ja. Ja, aber da werde ich nicht wach bleiben nachts.
Ja, mal gucken. Habe ich noch nicht entschieden. Und wir haben auch ehrlicherweise noch nicht so richtig entschieden, wie es jetzt mit uns weitergeht, erstmal in den nächsten Wochen. Wir werden definitiv noch nicht Sommerpause machen. Wir werden natürlich Draft, Free Agency, solche Geschichten werden wir noch mitnehmen. Also ich denke mal, nach diesen Finals-Geschichten, wenn die Folge jetzt am heutigen Dienstag rauskommt, ich denke mal, diesen Donnerstag kommt diese Woche erstmal nichts mehr. Nächste Woche geht es dann weiter. Sicherlich werden wir in irgendeiner Form den Draft thematisieren. Und dann steht ja auch schon die Free Agency vor der Tür. Übernächsten Samstag dann. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wann es weitergeht und womit es weitergeht, dann würde ich euch ans Herz legen, uns auf den Social Media Kanälen zu folgen. Die sind in der Folgenbeschreibung wie immer verlinkt, Instagram und Twitter. Da werdet ihr definitiv erfahren, was wir mit euch vorhaben. Und ansonsten vielleicht zum Abschluss dieser fünften und letzten Finals-Folge ein kleiner Appell bzw. eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr diesen kleinen, aber feinen Podcast hört und im besten Fall, wenn er euch gefällt, dann könntet ihr sehr, sehr gerne kurz ein paar Sekunden und vielleicht ein Minütchen investieren, uns eine Bewertung dazulassen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Auf Spotify geht das ganz easy in Form von 1-5 Sternen. Auch bei Apple kann man bewerten. Bei Apple kann man sogar noch ein paar nette Worte in Form einer Rezension schreiben. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Das hilft uns, das freut uns zu sehen, wenn das Feedback reinkommt. Ehrlich gesagt bin ich nicht so hundertprozentig firm bei Deezer und Google Podcasts und Co. Wenn man da bewerten kann, könnt ihr uns da auch sehr gerne bewerten. Und wie gesagt, es wird weitergehen in den nächsten Wochen. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir halten euch auf dem Laufenden, was wir da machen wollen. Ansonsten, es ist jetzt 6.45 Uhr. Geht's jetzt ins Bett, oder?
Ja, ich habe auch noch eine kleine Bitte, einen kleinen Aufruf an die Leute. Ich habe es gestern schon auf Instagram geschrieben gehabt. Und zwar sucht meine kleine Schwester, die in München am Studieren ist, eine Wohnung ab sofort. Deswegen heute mal ein etwas anderes Anliegen, was nichts mit Basketball zu tun hat. Aber wenn jemand von euch jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, der in irgendeiner Art und Weise behilflich sein kann, dabei an eine Einzimmerwohnung in München ranzukommen, ohne Anforderungen, ohne Budget auch erstmal, dann könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden, gerne direkt an die E-Mail-Adresse, die in der Podcast-Beschreibung auch drinsteht, gerne eine Nachricht schreiben. Ich bin da über jegliche Hilfe mega, mega dankbar. Und vielleicht klappt es ja mit ein bisschen Community-Power, dass da meiner Schwester geholfen wird. Da wäre ich euch sehr verbunden, genau.
Macht das definitiv, ansonsten, liebe Münchner oder auch sonst aus anderen Teilen der Republik. Wenn ihr was wisst, meldet euch.
Genau. Ansonsten, ich gehe schlafen.
Ich auch.
Und du auch.
Ich auch.
Du auch. Na dann.
Leute, vielen, vielen Dank.
Haut rein, Leute.
Es war eine geile Saison mit euch, dank euch. Und die ist natürlich noch nicht zu Ende. Macht's gut. Ciao.